Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi und wir senden auch mitten in der Länderspielpause. Wir machen keine Pause, sondern wir bleiben für euch natürlich am Ball und gucken drauf auf das erste Viertel. Wir ziehen ein kleines Zwischenfazit. Wir gucken auf die ersten vier Spiele vor der ersten Länderspielpause. 4 Siege, souveräner Tabellenführer, schon großen Abstand zu Platz 4. Die zweiten 4 Spiele, dann nur noch ein Sieg und der, das ist ein bisschen großes Wort, das Absacken auf, der Absturz sagen, das ist mir dann doch zu groß, das Absacken auf Platz 5. Und wir werden darüber sprechen müssen, woran hat es gelegen und ist das der Normalzustand? Was war die ersten 4 Spiele? Bin ich sehr gespannt drauf. Wir haben auch wieder ein paar Zahlen für euch, Kommentare von euch auch. Einmal Nachrichten, die ihr uns geschickt habt und dann auch, was wir noch so im Netz gefunden haben. Also ich freue mich da sehr auf diese Sendung und das Freuen geht weiter, wenn ich meinen ersten Kompagnon begrüße. Schönen guten Abend, André.
Hallo, ich glaube, du hast was vergessen. Immer noch mal.
Nee, du kriegst kein Lieb, tut mir leid.
Oh, das trifft mich im Herzen. Ja, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich werde ja demnächst ein bisschen eine Sonnenpause mit euch verbringen. Also ich sonne
ohne ihr uns.
Ihr Pause. Ja. Ja, und tatsächlich, wo du es gerade so schön anmoderiert hast, Tobi, ich will zurück in den August. Es war früher alles besser.
Ja, spannend übrigens war ja auch, dass das, wie wir hier schon ein bisschen Sorge hatten, oh Gott, die Länderspielpause zu uns hat. Ich habe euch noch versucht zu überzeugen, weil mich der Trainer überzeugt hat, nein, wir brauchen die Pause, die würde uns gut tun. Naja, gut, was daraus geworden ist, werden wir sehen. Guten Abend, Ferdi, servus.
Guten Abend, lieber Tobi.
Ich freue mich, dass du hier bist, ich freue mich, dass du es geschafft hast. Ich freue mich, dass du nicht im Oktoberfest versackt bist. Ja, das ist ja auch wichtig als Münchner, ne, dass man da nicht versackt.
Tobi, ich liege seit 1,5 Wochen im Bett. Mir geht es inzwischen wieder ein bisschen besser. Ich kann den Kamillentee, der jetzt schon wieder neben meinem Laptop steht, ich kann ihn nicht mehr sehen. Also ich bin doch ein bisschen im Oktoberfest versackt, beziehungsweise ich bin dadurch krank geworden, aber ja.
Das tut mir leid, aber schön, dass du es dann trotzdem hierher geschafft hast und dass du auf dem Weg der Besserung bist. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Sendung dich noch mehr genesen wird, aber das werden wir feststellen. Und auch wieder mit dabei ist John. Guten Abend, John.
Guten Abend, lieber Tobi. Ferdi, für dich wünsche ich als erstes gute Besserung und ich freue mich auf diese Sendung. Ich bin ja jetzt schon wieder ein bisschen runter, dank dem Quick and Dirty vom letzten Sonntag und freue mich jetzt einfach über schöne Dinge zu sprechen.
Oh je, also sprechen wir nicht über 96. Na gut, okay, ist auch nicht schlimm. Wir können auch darüber sprechen, was André so im Urlaub macht. Ah ne, schöne Dinge hast du gesagt. Aber vielleicht fällt dem lieben Luca was ein. Schönen guten Abend, lieber Luca.
Guten Abend, lieber Tobi. Ja, also ich weiß gar nicht, was du jetzt hier so negativ Hannover 96 framest. Ich meine, wir sind der geilste Verein der Welt. Mustafa Wundu und Harvard Nielsen haben im Testspiel getroffen. Wer will uns noch aufhalten? Also, mal ehrlich, Derby unter Volllast, ist doch alles super.
Aber das ist tatsächlich eine gute Nachricht, das muss ich sagen. Wobei wir noch nicht ganz wissen, was das Sicherheitskonzept von Braunschweig jetzt noch beinhaltet. Aber zumindest wird es tatsächlich keine Ausschlüsse geben, auch keine Teilausschlüsse geben. Das heißt, das Derby, das wir spielen, bei den Unaussprechlichen, wo wir zu Gast sein dürfen, das dürfen wir dann auch sein, tatsächlich mit vollem Gästeblock. Ich bin sehr gespannt, wie das dann abläuft. Aber zumindest ist es schon mal besser als eine leere Kurve. Das geht einfach gar nicht. Und das ist eine gute Entscheidung. Sage ich jetzt erstmal, ohne zu kennen, was das Sicherheitskonzept beinhaltet. Wenn es dann nur Netze sind, dann ist es ja schon mal ganz okay. Aber sie haben noch angekündigt, sie haben sich für einen Einlass was einfallen lassen. Der war da immer besonders toll. Also weiß ich gar nicht, wie er noch schlimmer werden kann. Aber gut, das werden wir alles sehen. Ist aber Zukunftsmusik. Wir wollen zurückblicken. Was waren wir euphorisch? So ehrlich müssen wir es sagen. Wir haben die Transfersommer, wobei, das stimmt gar nicht. André war ein bisschen skeptisch, müssen wir ehrlicherweise sagen, so zu Beginn. Wollte sich überzeugen lassen. Wir waren schon eher so ein bisschen auf dem Hype-Train und wir der Meinung waren, das sind gute Transfers, das sind Spieler, die uns tatsächlich gut verstärken, gut ergänzen, hatten nur ein bisschen Sorge, ob das alles so schnell schon aufgeht. Dann kommt das erste Spiel gegen den selbsterklärten, schon ja jetzt feststehenden Aufsteiger aus Kaiserslautern und wir haben die sowas von dominiert. Wir haben denen wirklich gar keine Luft zum Atmen gelassen. Wir haben 2 Tore geschossen, keins bekommen. Es war ein tolles Spiel, tolles Wetter. Alles war wunderbar und wir waren natürlich dementsprechend aus dem Häuschen. Und ja, so ging es dann eigentlich von Spiel zu Spiel bis zur ersten Länderspielpause. Ferdi, wir haben ja hier auch häufig drüber gesprochen und wir waren ja wirklich, wirklich voll des Lobes. Und wahrscheinlich hätten wir schon gemeinsam eine schwarz-weiß-grüne Christian-Tietz-Statue gebaut. Ist das so ungefähr, dass das emotionale Setting, in dem auch du dich befunden hast?
Ja, also ich meine, ich war von Anfang an großer Christian Tietz-Fan. Das war mein Wunschtrainer den ganzen Sommer über. Ich war immer noch ein bisschen ungläubig und hatte Angst, dass es doch noch bis auf den letzten Drücker nicht klappt. Es hat geklappt. Deswegen bin ich da von Anfang an eigentlich sehr positiv reingegangen. Und ich muss auch sagen, ich bin es immer noch, selbst wenn es zuletzt nicht mehr so doll war.
Das finde ich gut, weil dann kannst du mich ja vielleicht wieder überzeugen. Und vor allem gucken wir nochmal drauf, woran es dann liegen könnte. Oder ob das überhaupt ein Problem ist, über das wir sprechen müssen, wie die letzten 4 Spiele gelaufen sind. Und selbst du, André, also muss ich ja ehrlicherweise, ich darf es auch nicht sagen, die letzten Jahre, dich mal ins Stadion zu bekommen, da musste es dann schon ein Aufstiegsspiel der U23 sein, wo dann wirklich das gesamte Team dabei war. Oder ich musste deinen Sohn mit Eddie ködern, den er dann geschenkt bekommen hat. Aber es war sonst nicht möglich, dich auch nur ansatzweise aus dem fernen Ostwestfalen nach Hannover zu bekommen. Und jetzt warst du bei jedem Heimspiel, oder?
Ja, aber ich bin Lipper. Ich komme aus dem Lipperland, nicht aus Ostwestfalen. Ist aber auch gänzlich egal. Tatsächlich völlig egal. Aus Ostwestfalen kommen noch die Idioten aus Bielefeld.
So, das ist aber irgendwie auch ein Schöner, ganz kurz erst jetzt.
Ja, okay, ich war noch im Bielefeld-Heimmodus. Nee, tatsächlich, du hast völlig recht. Und ich sag dir eins, ich bin ja schön Wetter- und Erfolgsfan. Und zwar so ein richtig fieser Meckerrentner da von der West oder Ost oder wo auch immer. Und man muss mich tatsächlich überzeugen. Ich glaube, ich repräsentiere so ein bisschen das Hannoveraner Allgemeinpublikum. Und da sieht man doch auch aktuell. Ich meine, das Stadion ist ausverkauft. Ich glaube, 3. Mal jetzt in Folge, wenn Schalke kommt, wenn ich mich richtig informiert habe. Auch davor war es gut besucht.
Nee, 4.
Das 4. Mal in Folge. Ja. Luca gibt mir ja sogar Handzeichen, das 4. Mal in Folge. Das heißt also doch, die Leute sehen irgendetwas in dieser Mannschaft unter diesen Voraussetzungen in dieser Saison, was sie in der letzten Saison nicht gesehen haben. Und das kann nicht Bielefeld sein, die wieder aufgestiegen sind, sondern ich glaube, das hat andere Gründe. Und ich bleibe dabei, diesen Grundoptimismus, der ist bei mir noch nicht weg, aber tatsächlich ein paar Annahmen, die ich getätigt habe. Ich habe zum Beispiel mich hinreißen lassen zu der Aussage, wir haben eine starke Bank und wir sind in der Breite richtig gut besetzt. Die würde ich nachher mit euch nochmal überdenken müssen, glaube ich. Jedoch, ich bin weiterhin komplett optimistisch. Ich glaube, wir sind eher, nicht komplett, aber wir sind eher erste 4 Spiele 96 als letzte 4 Spiele 96.
Okay, das finde ich schon mal wichtig. Weil, dass du noch überzeugt bist, denn wie gesagt, es war jahrelang nicht möglich, dich zu überzeugen. Und selbst in der ersten Liga warst du jetzt nicht der regelmäßige Stadiongänger, der eigentlich kurz vor der Dauerkarte steht und 34er macht. Also das hat schon was mit dir gemacht. Und das war für mich tatsächlich ein Zeichen, wo ich sage, okay, wenn selbst André so überzeugt ist, auch vom Trainer, das war nun auch nicht immer so, dann heißt das für mich was. Und ich glaube, ich teile das, was du sagst. Du bist so, ja, du bist die Best. Ne, du bist die Best. Du jubelst, wenn es gut läuft, du meckerst, wenn es schlecht läuft. Ist auch völlig okay, also ganz wertfrei, nur beschreibend. Und dich dann zu motivieren, immer hinzugehen und aus dem weiten Lipperland dann nach Hannover zu fahren, das ist dann schon toll. Hat ja auch jemand profitiert aus unserer Runde, John zum Beispiel. John, du durftest ja mit André sogar schon im Stadion, und durftest ja dieses Hype-Erlebnis, den wirklich gehypten André, der berührt, der schreit, der pfeift, durftest du ja live miterleben. Wie hast du jetzt so, sagen wir mal, die ersten 8 Spiele wahrgenommen und ist für dich auch ein kleiner Bruch drin in diesen beiden 4 Spielphasen oder ist das ein normaler Saisonverlauf, wo du halt einfach nie alles gewinnen kannst?
Also das nächste Mal muss ich sagen, diese Heimspielreise mit André, das ist einfach eine Wonne, das kann ich nur jedem empfehlen und von der Fahrt bis zu den Restaurants, die wir schon erobert haben, das hat einfach Spaß gemacht und ich empfehle jedem eine Reise mit André.
So, genug gut, dann bin ich der Falschfahrer. Ich habe das wirklich. Nee, ich muss vorsichtig sein. Egal. Schön, das freut mich. Also, ersten 8 Spiele, siehst du sie in Gänze, wie gesagt, als einen normalen Saisonverlauf, wo es eben mal etwas besser, mal etwas schlechter läuft? Oder ist das dann schon ein kleiner Bruch, den wir hatten?
In Gänze finde ich, dass wir einfach gut gestartet sind. Die ersten Spiele waren voller Selbstbewusstsein, das hat uns gut getan. Wir hatten richtig Euphorie auf neue Spieler. Wir haben ja so viele neue Spieler, dass das einfach auch Lust gemacht hat, die kennenzulernen, diese Mannschaft einfach spielen zu sehen. Und das hat die Mannschaft, glaube ich, auch sehr euphorisiert, auch durch die guten Ergebnisse. Und dann kam die Länderspielpause und das hat der Mannschaft nicht gut getan. Die waren im Flow, würde ich sagen. Und dann ist da irgendetwas passiert. Vielleicht einfach, weil der Flow rausgegangen ist. Vielleicht, weil der Rhythmus ein bisschen gestört wurde durch die Spieler, die auch zur Nationalmannschaft gefahren sind. Und meiner Meinung nach ist seit dem Hertha-Spiel so ein kleiner Bruch drin. Irgendwie ist das Selbstbewusstsein ein Stück weit verloren gegangen. Ich bin trotzdem der Überzeugung, dass wir immer noch sehr ansehnlichen Fußball spielen und sowas von viel besser spielen als die letzten Jahre. Aber ich finde, man merkt schon einen Knick jetzt in der Geraden nach oben. Und das sehen wir ja auch in den Statistiken wahrscheinlich, die wir später noch uns angucken, aber auch in der Tabelle.
Ja, da würde ich erstmal vollkommen teilen, Luca. Uns fehlt ein Stürmer. Wir haben nicht den Spieler verpflichtet, den sogar Fürth hat, ja, der einer Mannschaft, die in der Breite, also ich meine Futkoi, ich meine jetzt nicht irgendwie anders, ne? Nicht, dass bei mir jetzt irgendwas Falsches im Mund liegt. Also ein Futkoi, würde Futkoi bei 96 spielen, wären wir ungeschlagen Tabellenführer.
Das ist gut möglich. Also ich teile Johns Einschätzung, dass seit dem Hertha-Spielen ein Bruch drin ist. Ich will ja nicht sagen, dass Mustafa Bundus sich gegen die Hertha... Okay, dann lassen wir das. es ist definitiv ein Bruch drin, das muss man sagen. Ich hatte von vornherein so ein bisschen, oder als es jetzt um die Sendung ging und dass wir uns ein bisschen auch Gedanken machen wollen, habe ich so ein bisschen in meiner emotionalen Kiste, sag ich mal, gekramt und mir überlegt, wie fand ich die ersten vier Spiele, was hat uns besonders stark gemacht und was hat mich die letzten vier Spiele so ein bisschen gestört, beziehungsweise wie hat sich unser Spiel verändert? Und ich finde schon, und ich bin ganz froh, dass ich dann dazu auch noch passende Statistiken gefunden habe, weil man soll immer nur Statistiken nehmen, die einen selber belegen und die anderen schön beiseite lassen, die meinen Eindruck so ein bisschen bestätigt haben. Und ich glaube, dass wir Stand jetzt näher an dem Fußball sind, den Christian Tietz sich vorstellt, als wir es an den ersten vier Spieltagen waren, aber uns dadurch so ein bisschen die Intensität, die uns in den ersten vier Spielen so stark gemacht hat, flöten gegangen ist. Und das ist ein, ich finde, es ist ein super komplexer Prozess und der gehört auch irgendwo zu einer Entwicklung dazu. Und wahrscheinlich sind wir einfach, wir haben mit diesen ersten vier Spielen eine Erwartungshaltung geweckt, die wahrscheinlich unrealistisch ist. Ich widerspreche André, ich sage, wir haben immer noch einen super breiten Kader und dass manche Vereine oder Mannschaften sich immer noch unsere Bank wünschen würden in der Startelf. Aber ja, ganz vorne drin, so ein Robert Glatzel, Noel Futkoi, meinetwegen Ishak Littberg, den haben wir halt nicht. Martin Kaas, um es mit Christian Tietz letzter Station zu vergleichen. Und ich meine, wir spielen uns genug Chancen raus und eigentlich könnten wir Tabellenführer sein. Wir haben auch irgendwo Unvermögen, aber auch irgendwo ein bisschen Pech. Es läuft momentan halt einfach nicht so ganz. Dann hast du Ausfälle, Verletzungen, musst ein bisschen umbauen. Also es ist so ein bisschen von allem gerade. Und dass wir dann trotzdem nur eine Niederlage haben, wir haben am Ende eine Saisonniederlage, stand jetzt nach 8 Spielen, ist meiner Meinung nach immer noch total gut. Also, ja.
Absolut. Ich will es auch gar nicht schlechter reden, als es ist. Für mich ist halt nur wirklich dieser Unterschied zwischen ersten vier Spielen und zweiten vier Spielen ziemlich frappierend. Aber eine Sache ist halt geblieben. Und ich werde jetzt mal so vier Thesen aufstellen und da könnt ihr euch dran austoben, untereinander, miteinander. Ich will sie trotzdem einmal kurz in den Raum stellen. Die erste habe ich gerade schon geäußert. Uns fehlt wirklich der Stürmer, der uns die Tore garantiert. Du hast mehrere Namen genannt. Ich bleibe erstmal bei Noel Futkoi, weil ich finde die Fürther Mannschaft grottenschlecht und der sticht da massiv heraus und täte uns ziemlich gut. Ich will jetzt gar nicht von anderen Spielern anfangen, weil das ist für mich so das frappierende Beispiel. Diese Mannschaft kann eigentlich überhaupt gar nichts, hat aber vorne einen, der macht einfach das Tor. Und wir spielen super Fußball, das will ich auch gar nicht kleinreden. Wir kombinieren uns durch, wir stehen irgendwie 50 Mal im Spiel vorm Tor und treffen alles, nur nicht das Tor. So, das ist für mich, das war für mich so frappierend gegen Fürth. So. Also erste These, uns fehlt dieser Top-Stürmer, der uns dann auch wirklich den Aufstieg garantieren könnte. Zweitens, wir sind defensiv unfassbar schwach im Kopfball. Wir sind unfassbar schwach bei gegnerischen Standards in und um unseren 16er herum. Im 16er sind Elfmeter, also um den 16er herum oder Eckstößen. Wir verteidigen die brutal schlecht und zwar seit der Länderspielpause. Vorher, muss man aber auch ehrlicherweise sagen, gab es wenig Situationen, die wir zugelassen haben, die so weit gekommen sind, dass sie bis zu unserem Tor gefährlich geworden sind. Jetzt passiert es uns häufig dumme Fouls. Wir erinnern uns an Taibi gegen Fürth. Was macht er da? Also der darf da nicht faulen, aber wir können es ja trotzdem verteidigen, aber wir tun es nicht. Wir sind unfassbar schwach im defensiven Kopfball. Das wird meine zweite These. Die dritte These ist, wir haben, und da hat Luca gerade schon eingeleitet, an Intensität verloren. Wir rennen nicht mehr um jeden Ball. Wir zerreißen uns nicht mehr für den anderen. Wir gehen nicht mehr wirklich mit allem, was wir haben, in die Zweikämpfe. Und das haben wir in den ersten 4 Spielen getan. Das mag ein bisschen geordneter aussehen, aber wir kriegen es irgendwie nie auf die Platte. So, meine vierte These ist, wir haben einen hervorragend mitspielenden Torhüter, aber er ist kein Torhüter. Er ist ein hervorragender Fußballer, er ist vielleicht ein guter Sechser, aber jetzt hat er schon so ein paar Situationen gehabt, wo ich sagen muss, Strafraumbeherrschung war in den ersten Spielen noch gut, wobei es ging dann weniger um ein Duell, er hat den Ball einfach gefangen. Jetzt muss ich sagen, auch in Fürth war das so. Kommt leicht raus, geht wieder zurück, ist nicht in der Situation mehr drin. Also, das heißt, wir haben auch ein leichtes, ich will nicht sagen Torhüter-Problem, das meine ich nicht, aber wir mit dem Torhüter brauchst du eine Mannschaft, die Angriffe verhindert. Und sind es Gegentor. Warte kurz, André, das sind meine 4 Thesen. Und jetzt könnt ihr euch wirklich ewig lange darüber austauschen. Jungs, und ich bin sehr gespannt.
Jungs, wir brauchen ein kurzes Huddle, nur wir 4. Wie lautet der Bannspruch von Zuba? Ich glaube, der Zuba ist in den Tobi gefahren und seine Excel-Tabelle hat er jetzt über den Noll gemacht. Mal ganz ehrlich, der Noll ist doch gar nicht so schlecht. Der hat kein einziges Spiel verloren. Für uns im Gegenteil, gegen Bielefeld hat er sogar gewonnen. Also jetzt mal ehrlich, was hat er denn? Wie kriegen wir da den Zuba aus ihm raus?
Sag mal. Ja, aber André, er hat schon irgendwo recht, ehrlicherweise. Also es gibt ja Statistiken zu Keepern und wenn man sich die Tore verhindert Statistik anguckt, also hat dein Keeper, okay, Ferdi rastet schon aus, Ferdi bitte, bitte mach, komm.
Ich fand's gerade nur lustig, weil damit habe ich die letzte halbe Stunde vor der Sendung verbracht, genau dieselbe Statistik rauszusuchen. Aber ich möchte jetzt nicht das Wort nehmen. Vor allem, du bist ein großer Noel Noll-Fan, soweit ich das in Erinnerung habe. Deswegen möchte ich die Kritik von dir hören.
Also bin ich auch, das stimmt. Ich bin auch immer noch großer Noel Noll-Fan tatsächlich. Ich habe nur wirklich, also um auf die Tore verhindert Statistik zurückzukommen, es gibt, die ist unterteilt in Plus und Minus, also hat dein Keeper quasi mehr Tore verhindert oder hat dein Keeper quasi Tore zugelassen, die haltbar gewesen wären. Und Noel Noll ist auf Platz 16. Schlechter sind nur der von Dresden und der aus Peine-Ost. Also diese Torhüter haben quasi dafür gesorgt, dass man mehr Tore bekommen hat, als man hätte bekommen müssen. Das ist nicht XG und XGA, sondern das ist ein bisschen verklausuliertere Statistik. Als Vergleich, Loris Karius von Schalke hat ungefähr 4 Tore verhindert, alleine, sag ich mal. Das ist das Ding auf der Linie. Und mein großes Problem, und das hat Tobi schon so ein bisschen angeteasert, was ich immer wieder bei ihm habe, ist, er läuft ein Stück raus und dann entscheidet er sich, oh nee, doch nicht. Und dann geht er wieder zurück ins Tor. Das war beim Hertha-Gegentor so. Ich glaube, war es im letzten, was gegen Bielefeld auch einmal?
Im letzten auch. Ich sag ja Fürth, im letzten auch. Verzeih, dass ich mal kurz reingehe.
Alles gut, aber er hat wirklich so Momente, wo ich mir denke, wenn du sagst, ich laufe jetzt raus, dann lauf raus. Und geh nicht wieder zurück, weil dann, das sieht einfach schlecht aus. Und liebe ihn dafür, wie er mitspielt. Das war gegen Fürth ehrlicherweise aber auch, naja, reden wir nicht drüber. Das war nicht das Niveau aus den ersten Spielen. Er hat aber wirklich auch so Momente wie gegen Bielefeld drin. Und es ist so eine super komplexe Personalie, weil großartig vorwerfen, ausgenommen von diesem Rauslaufverhalten, kann ich ihm am Großteil der Gegentore nichts. Weil wir haben ganz viele Gegentore bekommen, wo ich sage, da kann der Keeper nichts machen. Und André hat dann auch wieder recht, wenn er sagt, er hat uns eigentlich kein Spiel bisher gekostet, finde ich.
Und er hat uns aber halt auch keins. Also wir sind 9 Spiele in der Saison und wir warten. Also da, ja, im Spiel mit dem Ball, ja, da fand ich ihn auch großartig. Aber wir sind 9 Spiele in dieser Saison und wir warten noch auf ein Spiel, nachdem wir uns denken, boah, heute hat uns Noel Noll hinten so ein bisschen den Arsch gerettet.
Aber so ein Spiel will ich ja gar nicht haben, Leute. Das ist ja genau der Punkt. Ich möchte kein Spiel haben, wo ich auf den Torwart angewiesen bin. Wir müssen die Dominanz haben auf dem Platz, um jede Mannschaft in der zweiten Liga zu dominieren, dass wir auch mal ein Spiel verlieren oder wie gegen Hertha alles scheiße läuft, das kann passieren. Aber auf Nahuel Neu darf es niemals ankommen, weil dann reicht es nicht für das, was ich möchte, nämlich am Ende Erster oder Zweiter sein. Ansonsten, ich halte ihn auch nicht für den Überkeeper, aber er ist mit Abstand das Beste, glaube ich, was wir kriegen konnten vor der Saison. Und der Tausch, bleibe ich bei, ist für uns immer noch ein Plus. Ist immer noch mehr auf der Habenseite als auf der Negativseite. Also von daher warten wir es mal ab, aber ich verstehe, dass es auch ähnlich wie Hannover 96 ganz allgemein in die Richtung kippen kann, die ihr auch gerade völlig kritisch zu Recht ansprecht. Ich habe aber weiterhin große Hoffnung. Ich sehe aber, und da kommen wir zu Tobis anderer Kopfballthese, ich sehe tatsächlich den Druck auf Nahuel Neu und dass er halt bei diesem Rauslaufen und so weiter auch ein paar Mal nicht gut aussah, tatsächlich auch darin, dass unsere Innenverteidigung, also in Defensiv-Kopfbällen, jetzt habe ich keine Statistik, die habt ihr hoffentlich gleich, aber auch nicht zu den 15 Besten der Liga gehören kann, denn das ist auch wirklich duster. Und wir haben ja auch schon im Quick und Dirty drüber gesprochen, also in der Innenverteidigung, da muss ich sagen, bin ich aktuell am negativsten überrascht. Sie wirken im Kopf häufig leer, körperlich aufgebraucht, verbraucht und langsam. Und das darf eine Innenverteidigung in der Dreierkette auf gar keinen Fall sein.
Ich gehe auf beides ein, weil ich möchte noch diesen Nahuel Noll-Punkt zu Ende bringen, weil ich sehe es nämlich anders als André. Ich finde, Nahuel Noll, das ist kein schlechter Keeper. Der ist im Spiel mit dem Ball genau das, was wir brauchen. Und man kann es natürlich so sehen, der hat bisher auch wenig Fehler gemacht. Es gibt wenig Gegentore, die auf ihn gehen. Er hat aber eben auch wenig Tore verhindert. Luca hat die eine Statistik schon gebracht. Nahuel Noll ist auch bei den insgesamten Paraden auf Platz 18. Bei den Bällen gehalten in Prozent ist er auf Platz 17. Jetzt kann man es so sehen.
Ganz kurz. Wir kriegen aber auch nicht so viel aufs Tor, ne? Also, um das so ein bisschen einordnen.
In Prozent, mein Freund,
ist naja, egal. Es geht ja aber auch
relativ
immer so ein bisschen darum,
absolut.
Ja, aber es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage darum, wie qualitativ hochwertig sind die Chancen, die du gegen dich zulässt. Und wir lassen wenig zu, nur wenn wir etwas zulassen, dann ist es halt hochwertig. Und dann ist halt.
Ist ein fairer Punkt, aber gerade wenn du halt wenig zulässt und diese Chancen aber gut sind, dann tut halt, selbst bei einem Team, das durch Spielkontrolle, durch das Spiel mit dem Ball gewinnen will, auch dann tut dir ein Torhüter gut, der in seiner Kernkompetenz Tore hüten gut ist. Und Tobi hat diese Handgranate so ein bisschen aus der Tasche gezogen, Luca hat sie mit Statistiken untermauert. Ich möchte sie jetzt noch einmal anzünden. Wisst ihr, welcher Keeper schon letztes Jahr bei den verhinderten Toren nicht gut war? Nahuel Noll. Wisst ihr, welcher
Keeper kommt? Das ist gemein,
weil, so, pass auf. André,
einen Satz zu dem Gegentor gegen Fürth, dann erklär mir das.
Warte, lass doch mal Ferdi ausreden. Lass ihn erstmal ausreden und mach doch dann deinen Satz, bitte. Lass
doch Ferdi erstmal kurz.
Ja, er passt auch noch dazu, wenn Ferdi ausgeredet hat.
Ja, du
wolltest. Dann passt er immer noch zu. Also komm, Ferdi, mach deinen Satz fertig und dann darf.
Ich fürchte, ich bringe André damit noch mehr auf die Palme. Denn wisst ihr, wer auf Platz 1 der verhinderten Tore letztes Jahr war? Ganz komfortabel, mit großem Abstand. Ron-Robert Zieler. Aber der schlägt eben nicht so coole, lange Bälle wie Nahuel Neu. Deswegen mussten wir im Tor was verändern. So, das hat überhaupt nichts mit der Sturheit von Christian Tietz zu tun und seinen klaren Vorstellungen. Das war ein rein sportlicher Tausch, der sich definitiv auszahlen wird.
Ja, dazu möchte ich gar nichts sagen. Aber jetzt nochmal ganz kurz. Ich finde, das ist eine gemeine Statistik, weil ich bin großer Moneyball-Fan. Ich komme aus dem amerikanischen Sport, habe selber viel amerikanischen Sport betrieben. Ich weiß, dass die alles über Statistiken regeln und teilweise ja auch Spieler wirklich nur anhand von Statistiken bewerten oder eben auch traden und was auch immer. Also ich verstehe, dass man auf Statistiken guckt, aber das Fürth-Spiel müssen wir nochmal ganz klar uns angucken. So eine typische Situation. Der Pass von Matsuda. Katastrophe, leitet den Angriff von Fürth ein. Klaus spielt da vorne auf Fukoi, der läuft los. Der Torwart kommt raus, wird umkurvt, verhindert damit die klare Torchance nicht. Der Spieler schiebt ein, unser Torhüter ist eine Wurst, statistisch. Faktisch hat er alles richtig gemacht. Er drängt den Spieler raus und hätte Herr Tomiak die Muße, einfach nur vernünftig zu laufen, würde er den Ball einfach auf die Tribüne kloppen. Und es wäre gar kein Gegentor passiert. Und das, finde ich, muss man immer bedenken. Man muss sich da wirklich die Tore angucken. In einem Sport, wo so wenig Tore fallen, muss man tatsächlich etwas genauer hingucken. In einem Sport wie Basketball oder so, da kann man eine Freiwurfstatistik aufmachen, weil die 100 Mal Freiwürfe machen. Da passt das schon. Aber bei den wenigen Toren, die im Fußball fallen, muss man sich die Sachen genau angucken. Und da bleibe ich dabei, ist Nahuel Neu kein Problembär. Im Gegenteil, er gibt uns etwas, was wir vorher nicht hatten, was in dieses Spielkonzept unbedingt rein muss und was uns einfach diesen Tick besser macht als viele, viele andere Mannschaften. Ich sehe das Problem absolut bei der Innenverteidigung. Und da habt ihr ja lange Zeit den Herrn Tomiak mir hier als den allergrößten Jubelspieler der Welt erklärt. Ich glaube, an dem Punkt sind wir doch schon auch alle nicht mehr. Und wir sind uns doch auch einig, dass der Githa nur noch spielt, damit der Tomiak nicht mehr spielen muss. Und wir sind uns auch einig, dass ein Okon, auf den wir gar nichts gegeben haben eigentlich, weil wir gar nicht wussten, wer ist das, wo kommt der her, bis jetzt eine positive Erscheinung ist. Dass ein Blank, der lange Zeit noch gar nicht gespielt hat, es im letzten Spiel als zentraler Innenverteidiger super gemacht hat. Also ich finde, dort haben wir tatsächlich die größte Bewegung und eben auch den größten Impact nach oben, aber auch nach unten. Und da muss unbedingt was passieren, aber doch nicht auf der Torwartposition.
Moment, ich will das aber noch mal ganz klar sagen. Also ich wollte damit auch nicht sagen, wir haben ein Torwartproblem. Ich wollte damit nur ganz klar sagen, wenn du diesen Torwart hast, dann brauchst du deutlich bessere Verteidigung. Wir wollen das, was er bringt. Ich liebe das auch. Normalerweise, Fürth war jetzt nicht so gut, hat Ferdi auch gerade schon. Nee, Luca war es, glaube ich, ne? Also normalerweise bringt er jeden Ballpunkt genau zum Mitspieler, der ihn direkt verarbeiten kann. Das ist nicht Glück, Zufall, das kann der einfach. Dann das Ding in gegen Bielefeld. Gar keine Frage. Ich sehe ihn auch nicht als Problem. Und ich komme jetzt dann wieder zu dir. Und genau da ist aber das Problem. Hast du dann nicht die starke Innenverteidigung der ersten vier Spiele, die dir alles wegverteidigt, dann wird es zum Problem. Und jetzt defensiver Kopfball ist immer noch mein Credo. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich recht habe oder ob ich mal den André mache und falsch fahre.
Ich würde allerdings, weil ich jetzt noch nichts dazu gesagt habe, gerne noch einen letzten Punkt zu 9-0 sagen, der noch gar nicht angesprochen wurde. Ich möchte betonen, dass dieser Keeper auch erst 22 Jahre alt ist und wir jetzt seine zweite Profistation nach Fürth sind. Ich finde, 22 Jahre für einen Torwart ist ein sehr junges Alter und wir müssen auch berücksichtigen, dass der Torwart eine der, also im Fußball sage ich mal, die zweitwichtigste Position auf dem Platz ist. Das ist sehr viel Verantwortung, das ist hoher Druck und gerade in Bezug darauf, dass er noch so jung ist, würde ich ihm auch noch Fehler verzeihen wollen und definitiv keine Torwartdiskussion machen. Er hat nicht die Erfahrung eines Renovar Zielers, das ist klar. Wir wussten, was wir bekommen mit ihm. Wir wussten, dass wir einen spielstarken Torwart mit ihm bekommen. Und jetzt geht es halt darum, das Spiel auch dementsprechend zu optimieren. Wir hatten, glaube ich, noch nie so einen spielstarken Torwart. Ich kann mich zumindest an keinen erinnern, weil ich tatsächlich nur Renovar Zieler als Torwart kenne. Das wollte ich nur ganz gern auch nochmal betonen, bei aller Kritik und Punkten, die wir gerade schon aufgezählt haben, wo man ihn auf jeden Fall kritisieren kann.
Dann leite ich mal, oder?
Ja, bitte. Luca. Nee, alles gut. Ich glaube, wir sind mit Nahoi Null auch durch. Also nicht im negativen Sinne, sondern im guten Sinne. Alles gut.
Ich würde auf den Flanken-Kopfballpunkt von Tobi eingehen, weil ich habe mal rausgesucht, wie so die kassierten Tore nach Flanken aussehen in der zweiten Liga. Ich habe erst versucht, dass ChatGPT das für mich macht. Das hat mich zweimal angelogen und mir falsche Statistiken ausgespuckt. Also so weit ist es mit der Übernahme der Menschheit durch die Maschinen auch noch nicht. Das kriegt es noch nicht mal hin, Kicker-Live-Ticker zu durchforsten. Also habe ich das selber gemacht. So. Wir haben nach meiner Zählweise in dieser Saison 7 Tore kassiert, die direkt oder unmittelbar nach Flanken gefallen sind. Das ist im Liga-Vergleich sehr, sehr viel. Da hat nämlich nur Dresden mehr kassiert mit 8 Toren. Und es gibt insgesamt nur 4 Teams, die überhaupt 5 oder mehr Tore nach Flanken kassiert haben. Also so dieser Eindruck, dass wir da sehr, sehr viel Gegentore kassieren, der stimmt. Und auch der relative Anteil unter unseren Gegentoren ist hoch. Wir kriegen nämlich wirklich 70%, 7 von 10, ganz einfache Rechnung, unserer Gegentore nach Flanken. Und es gibt nur ein anderes Team in der Liga, das über 50% seiner Gegentore nach Flanken kassiert. Das ist Paderborn, die haben 3 von 5 bekommen. Also relativ auch viel, aber halt in der gesamten Zahl dann auch deutlich weniger. Also wir kassieren da wirklich viel Tore. Wir kassieren vor allem in den letzten Spielen viel Tore, weil 6 dieser 7 Flankentore waren in der zweiten, ersten Saisonhälfte sozusagen.
Ganz kurz, alle 3 Hertha-Tore waren Flanken, oder?
Alleine? Das letzte nicht.
Oh, okay.
Oder das erste war es nicht. Das erste von Martin Winkler. Ich glaube, das war der Fehler von Matsuda.
Stimmt, ja.
Und das Interessante finde ich aber, wir sind bei Luftzweikämpfen eigentlich gar nicht so schlecht. Also wir haben nur in 2 von 8 Ligaspielen hat der Gegner mehr Luftzweikämpfe gewonnen als wir. Auch insgesamt so die Zweikampfquote in der Luft, die ist gar nicht so schlecht. Virgil Gita hat eine ganz gute Quote, Henry Blank hat eine sehr gute Quote, Tomiak, Okon ist ein bisschen schwieriger, aber das ist schon okay. und trotzdem kassieren wir sehr, sehr viele Gegentore.
Ja, weil wir nicht am Mann sind. Wir gehen da gar nicht in Zweikampf. wenn der Gegenspieler frei am Fünfer steht, verliert ja keiner einen Zweikampf, ne?
Auch fair. Ich finde aber auch, es geht früher los, denn da habe ich dann versucht, ich habe nämlich statistisch keinerlei Erklärung mehr dafür gefunden, warum wir jetzt auf einmal so viele Tore nach Flanken kassieren. Also habe ich mir einfach die Szenen nochmal angeschaut. Und für mich zwei Probleme. Zum einen, wir lassen diese Flanken zu. Wir lassen ganz, ganz viele Halbraumflanken zu. Entweder, weil wir nicht genug Leute haben, dass die Innenverteidiger rausschieben und attackieren, oder weil wir uns irgendwie komfortabel fühlen, diese Flanken zuzulassen. Man muss ja auch sagen, wenn da jemand aus 30 Metern reinflankt, das ist jetzt eigentlich nicht die gefährliche Situation. Bei uns wird es zuletzt aber sehr oft zu einer gefährlichen Situation. Und wenn der Gegenspieler halt 5 Sekunden Zeit hat, dann kriegt er das auf dem Niveau halt ganz gut hin, eine gefährliche Flanke vor das Tor zu schlagen. Und dann aber auch der Punkt, den Tobi angesprochen hat. Ich hatte ganz oft den Eindruck, wir haben zwar Spieler schon in der richtigen Gegend, aber dann steht ein Verteidiger von uns vor dem Gegenspieler und einer steht hinter dem Gegenspieler und beide sind so einen Meter weg und der Ball landet halt genau in der Mitte. Und am Ende kommt der dann doch relativ ungefährdet zum Kopfball. Also ich finde, wir haben ein großes Problem bei der Entstehung, bei der Verhinderung von Flanken und dann aber schon auch in der Mitte. Selbst wenn wir in der Luft eigentlich gar kein so schlechtes Team sind.
Ferdi, da stimme ich dir absolut zu. Ich finde auch, das ist ein Spiel, oder beziehungsweise das ist ein Symptom. Ich bezeichne es wirklich als Symptom, weil das ist für mich schon eine Krankheit, die wir schon seit mehreren Jahren haben und nicht erst seitdem Tietz da ist. Wir haben, das ist auch mein persönlicher Eindruck, schon länger das Problem, dass wir zu viele Flanken zulassen. Ich finde, exemplarisch war da ganz besonders das Spiel gegen Bielefeld. Ich habe Tadel Momolu, so lieb ich ihn habe, noch nie so eine gute Flanke schlagen sehen. Und wenn ich mal kurz ein paar Kommentare einwerfen kann, ich habe da einen rausgesucht, den ich da zu deiner These auch ganz passend fand. Wir haben ja unsere Community auf Instagram gefragt, wie sie so den aktuellen Stand sehen, wo sie so Verbesserungen und gute Punkte sehen. Und da hat der User Leichtes Korn geschrieben, ansehnlicher Fußball, leider oft zu harmlos und hinten ist die Stabilität flöten. Und ich finde, das deckt sich so ein bisschen, wenn wir auf das Thema defensive Kopfbälle eingehen, weil hier und da ist es einfach, wie es André schon formuliert hat, gedanklich ein bisschen zu langsam und körperlich nicht robust genug. Und das ist schon etwas, was nicht nur uns auffällt, sondern halt auch anderen Fans.
Aber Freunde, ganz kurz, ist das nicht, also ich will es gar nicht relativieren, weil es ist ein Fakt und ich weiß, dass wir haben gegen die Hertha dieses Tor von Fabi Rehse da aus der Halbfeldflanke kassiert und ich weiß auch noch, dass Bielefeld danach in dem, Dresden und Bielefeld danach, die haben auch gefühlt nur Halbfeldflanken gegen uns geschlagen, also es ist anscheinend eine Schwäche, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel es war, aber es gab ein Gegentor oder eine gefährliche Szene, ich glaube, es war das Gegentor, wo Rehse die Flanke geschlagen hat, wo er da wirklich frei steht, weil, ich glaube, Neubauer hat rechts verteidigt. Neubauer muss quasi erstmal Jokota vorschieben, damit Jokota auf den draufläuft. Jokota hatte aber eigentlich gerade tief gedeckt. Und ist das Problem nicht so ein bisschen die Abstimmung einfach noch, weil es auch so eine neue Mannschaft einfach ist? Und gehört das dann nicht irgendwo ja auch dazu, wenn du mit inversen Außenverteidigern spielst, wenn du dann Ballverlust hast, dass dann die nicht so schnell wieder außen sind? Also ist das nicht part of the Process, ohne es jetzt runterreden zu wollen, nur also ich möchte generell auch so ein bisschen sagen.
War es das in den ersten 4 Spielen?
Ja, aber da waren wir auch intensiver. Das ist ja wieder der Punkt, wo ich mit dir vollkommen d'accord gehe. Wir haben an Intensität verloren. Und das schlägt sich meistens defensiv zuerst nieder. Und ich möchte nur ganz kurz sagen, also für mich ist das nach wie vor alles Meckern auf sehr hohem Level, ne? Wir sind Fünfter oder so. Und also, um das so ein bisschen einzuordnen, auch von meiner Seite. Aber ich glaube, André wollte gerade rein. Genau, ja.
Was genau meinst du damit? Also, wo genau machst du, sag ich mal, den Hauptunterschied in deiner These aus zwischen Spiel 1 bis 4 und Spiel danach?
Der Hauptunterschied ist in der Intensität. Also, ich habe
Ich habe verstanden. Was meinst du mit Intensität? Entschuldigung, das war dumm gefragt von mir.
Was meinst du
mit Intensität? Weil ich habe nämlich einen ähnlichen Ansatz. Ich weiß nicht, ob wir das gleiche meinen. Mach mal bitte das Wort. Also
ich habe ChatGPT tatsächlich Statistiken auswerten lassen und habe es nochmal überprüft und bei mir stimmt es, deswegen ich bin da ganz froh drüber. Und unser Ballbesitz in den ersten 4 Spielen waren 54%, in den letzten 4 waren 60%. Also wir haben mehr den Ball, hast du mehr den Ball, musst du natürlich auch nicht so viel gegen den Ball arbeiten. Okay, geschenkt. Was mir aber viel mehr aufgefallen ist, wir ziehen pro Spiel 2,75 Fouls weniger. Das ist, also wir haben in den ersten vier Spielen 16,25 gezogen und jetzt nur noch 13,5. Das ist vielleicht gar nicht so gravierend, aber gehört auch dazu, wenn du vielleicht nicht mehr so hoch presst und wirklich alles reinlegst, dass dann auch mal Fouls passieren können. Was ich viel gravierender finde, sind die gewonnenen Zweikämpfe. Da hatten wir in den ersten vier Spielen 112 pro Spiel. Und in den letzten vier 95.
So, lass mich da nämlich direkt wieder rein. Gerne. Jetzt weiß ich, was du mit Intensität meinst. Und genau das habe ich nicht mit Statistiken unterlegt, aber mit einem Gefühl. Wenn man Fußballspiele schaut, ob Stadion oder
ganz kurz, das war auch mein Gefühl und Statistiken haben es nur noch mal bestätigt. Deswegen, also wir haben da dasselbe Gefühl tatsächlich.
Ja, genau. Und das finde ich halt so hochgradig interessant an der Geschichte. Also ich meine, wir sind ja alles nur so Stammtischgucker und haben höchstens mal Kreisliga B gespielt oder sowas. Ja, ist klar, wir sind keine Profisportler. Aber trotzdem habe ich, oder nehme ich mir einfach mal raus, ich habe so viele Fußballspiele gesehen, so viele unterschiedliche Mannschaften, Taktiken, keine Ahnung was, Philosophien. Ich meine schon, das eine grob vom anderen unterscheiden zu können. Und was mir aufgefallen ist in den ersten vier Spielen im Vergleich zu den zweiten vier Spielen, du nennst es Intensität und meinst damit sowas wie Zweikämpfe, Sprints, all dies, ja? Ja, ich meine was anderes. Ich habe das Gefühl, dass in den ersten vier Spielen jeder Spieler absolut, ich nenne jetzt mal heiß, ich sage halt das Wort heiß, ich meine aber auch intensiv drauf, die waren voll fokussiert. Da hat jeder ist an sein absolutes Limit im Maximum gekommen. Nochmal, ich habe das letzte Mal schon gesagt, ein Yokota hat da alles auseinandergedribbelt, ein Chakun hat da alles auseinandergedribbelt. So, die waren alle auf dem Peak. Und dann haben wir ja vier Spiele in Folge gewonnen, das sah alles gut aus. Und dann meine ich wahrgenommen zu haben, dass alle gesagt haben, also nicht bewusst, sondern halt unterbewusst wahrscheinlich, wenn ich 5% weniger mache, reicht es immer noch. Das ist mein Gefühl. Und dieses 5% weniger bei jedem ist zu viel. Das reicht dann eben nicht mehr. Insbesondere, wenn man dann dummen Konter kriegt und auf einmal 1-0 hinten liegt oder sonst was einen individuellen Fehler macht und ein Gegentor kriegt. Ich spreche keinem Spieler die Qualität ab. Ich spreche auch niemanden den Willen und das Kämpfen und das Rasenfressen ab. Das überhaupt nicht. Aber es ist vielleicht normal, wenn du vier Spiele in Folge gewinnst, alles läuft super, dass du so ein bisschen Power rausnimmst. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Wir müssen in jedem Spiel auf Kaiserslautern-Mentalität sein, auf, keine Ahnung, Magdeburg-Mentalität sein. Und das ist natürlich auch Aufgabe des Trainers, absolut. Und da müssen wir ran. Weil, wenn wir das schaffen, dann haben wir die Intensität statistisch, die du einforderst und die du ja auch belegen kannst anhand deiner Zahlen. Aber es ist exakt das Bauchgefühl, was ich und auch viele andere Zuschauer, glaube ich, im Stadion haben. Nicht zum Pfeifen, nicht zum Buhen. Aber so ein bisschen zu wenig war es in den letzten Spielen. Und da müssen wir diese eine Schippe drauf machen. Und das ist jetzt gemein. Aber da ist eben Tomiak symptomatisch für, obwohl der nicht nur 5% abgebaut hat, sondern gleich 25.
Und ich muss sagen, ich stimme dir in quasi allem zu, auch wenn, also Tomiak ist vielleicht das extremste Beispiel, weil er auch einfach in der Art und Weise, wie er spielt, mit diesem immer nonchalant und ich pass mal hier, ich pass mal ein bisschen da, wenn es dann halt mal heikel wird, dann sieht es halt scheiße aus. Wer mir gegen Fürth aufgefallen ist, und ich weiß, ich habe ihn auf meinem Platz 1 an unseren besten Spielern bisher in dieser Saison, aber Noel Aseko ist gegen Fürth auch nicht so angelaufen, wie ich es von ihm in den ersten Spielen gesehen habe. Der hat Als es unentschieden stand, ist der dann auch teilweise nur so durchs Mittelfeld getrabt und ist ein bisschen angelaufen, hat ein bisschen hier gemacht, ein bisschen da gemacht.
Hat auch keine gelben Karten mehr bekommen.
Ja, und erst als wir dann geführt haben, ist er dann wieder im Vollsprint auf die Gegner drauf. Und ja, der ist immer noch unser bester Zweikämpfer wahrscheinlich, oder ich habe jetzt die Statistik dazu nicht. Und
bester
der ist immer noch,
Klauer.
Ja, und ist auch immer noch super intensiv. Das ist alles okay, aber ich habe einfach bei allen Spielern, außer Maurice Neuber und Hayate Matsuda, deswegen sind das auch für mich die besten Spieler in den letzten Spielen, das Gefühl, dass da so ein bisschen der, ich will es nicht Arroganz nennen, aber so ein bisschen das, was André beschrieben hat. Wir geben mal hier ein bisschen 5% weniger für die Thekentruppe, die schlagen wir sowieso. Wir können das sagen. Wir sind nur irgend so ein unbedeutender, Entschuldigung, irgendein Podcast. Wir sind keine Profisportler.
Bitte?
Ja, ich habe mich...
Du kriegst gleich mal eine rote Karte und 5 Spiele Sperre.
Ist okay.
Wir sind weder unbedeutend noch irgend so.
Ja. Ja, wir sind ein Podcast. Wir sind keine Profisportler,
wir
verdienen nicht Millionen damit. Nein,
stopp, wir sind der Hannover 96 Podcast. So, jetzt kannst du weitermachen.
Es macht meinen Punkt trotzdem nicht kaputt. Wir sind keine hochbezahlten Profifußballer, die damit ihr Geld verdienen. Und wir können sagen, dass das eine Thekentruppe entführt und wir hauen die 5-0-4-1 weg, was weiß ich.
Immer 100%, Luca, wir geben immer 100%.
So. Und manchmal auch 110. Und das darf einfach nicht passieren, dass du da auf einen regnerischen Sonntag nach Fürth fährst und 10% weniger gibst. Das hat mich auch wirklich geärgert, muss ich sagen.
Also dann gebt ihr mir bisher komplett recht. Ich finde es ja großartig. Also ich mag das. Ich mag das. Also das heißt, beim Torwart wart ihr bei mir, bei den defensiven Kopfbällen wart ihr bei mir, bei der Intensität wart ihr bei mir. Beim
Stürmer melde
ich Veto an. Jetzt, genau. Und jetzt finde ich, aber da kann man, ich finde, das war eigentlich der Punkt, wo ich dachte, da kann man gar nicht widersprechen. Und nee, bei allen anderen wird es eher eine Diskussion.
Muss man, ja, weil den Stürmer, den du forderst und den ich jahrelang gefordert habe, den 15-Buden-Plus-Mann, brauchen wir die Saison gar nicht. Hat keinen Platz bei uns im Kader. Selbst wenn wir den hätten, welche Namen wurden da vorhin genannt, hier Glatzel oder irgendwas, selbst wenn, ja, wir den hätten, der würde bei uns überhaupt nicht zur Geltung kommen, weil unser Spielsystem nicht mehr darauf ausgelegt ist. Und das ist exakt das Problem von Kielmann in der Startelf. Der hat getroffen, der hat alles richtig gemacht, das ist alles super. Aber unser Spielsystem ist eben auf den Pichler ausgelegt, der da vorne, also unsere Taktik ist ja, wir spielen so lange hinten rum, bis der Gegner so nervös wird, dass er einfach zu weit nach vorne läuft. Dann birgt irgendeiner den Ball lang nach vorne auf Pichler. Damit haben wir quasi Packing. Wir machen quasi 2010er Revival mit Packing. Dann haben wir hohe Packing-Werte. Pichler nimmt den Ball an, schirmt den irgendwie ab, legt ihn nach links, legt ihn nach rechts. Zack, wir überlaufen die, bums, und wenn es gut läuft, Tor. Das ist unser gesamtes Spielsystem und das läuft hervorragend gut, wenn Pichler dabei ist. Weil Pichler für die zweite Liga, du hast ihn Kane genannt, na gut, okay. Aber Pichler.
Ja, naja, Moment, ich habe ihn nicht Harry Kane genannt, bitte nicht, leg mir nichts in den Mund. Er spielt aber ähnlich wie Harry Kane, er lässt sich genauso tief fallen, er ist tief anspielbar. Sein Problem ist nur, dass er nicht so schnell vorne ist, wenn er den Ball erobert, richtig, dass er ihn dann reinschiebt.
Obwohl das natürlich auch die Kane, Bälle, ja, von außen, ich sag mal, also gut, ich, ja, weiß ja nicht.
Olise schlägt qualitativ viel hochwertiger als bei den Bayern.
Also Olise schlägt bei uns nicht die Bälle in den 16er, das ist absolut richtig. Das so könnte einen Unterschied machen.
Ja, ja, ich glaube auch, der Pichler wird bei Bayern München vielleicht das ein oder andere Tor mehr machen als bei uns. Aber komm, geschenkt die Diskussion. Nein, der Pichler ist tatsächlich unser Ankerspieler. Und dass der sich verletzt hat und dass damit auch ein bisschen die spielerische Misere einhergeht, sehen wir ja. Also ich meine, das ist ja, kommt ja nicht von ungefähr. Und ich glaube, so einen Spieler können wir halt gar nicht ersetzen. Und tatsächlich war auch, glaube ich, die Idee, dass der ein paar Tore mehr schießt, kommt vielleicht ja auch alles noch. Aber wenn der Pichler wirklich einen Lauf hat und vielleicht auch das eine oder andere Tor selber macht und dann immer noch der Kehlmann hinten raus noch kommt, dann funktioniert alles. Aber ohne Pichler, boah, also das, glaube ich, wird extrem schwierig. Deswegen, 15 Tore-Spieler brauchen wir gar nicht so in dem System Titz.
Aber einen Stürmer.
Aber wir brauchen einen fitten Pichler.
Oder noch einen anderen, wir brauchen dann einen Ersatz für Pichler.
Ich würde da gerne reingehen. Und zwar, ich würde sagen, wir brauchen nicht unbedingt einen Ersatz für Pichler, wir müssen einfach nur unsere Chancenverwertung besser machen. Und das deckt sich wieder sehr gut mit dem, was auch die Community sagt. Ich habe mir nämlich auch die Kommentare nach dem Fürth-Spiel angeguckt und das mal mit den Kommentaren nach dem Testspiel, das wir jetzt gegen Halle hatten, verglichen. Und einen habe ich mir daraus gepickt, den ich ganz interessant fand. Ich lese einmal vor. Wie schon in den letzten Jahren ist das größte Problem mal wieder die Chancenverwertung. 3 Punkte wären heute wichtig gewesen, denn die Länderspielpause kommt. Und die harten Spiele gegen Schalke, Elversberg und Darmstadt dürfen wir auch nicht vergessen. Allen voran das Derby. Und dann zum Vergleich, im Testspiel wurde ebenfalls die Chancenverwertung kritisiert. Und Boris Tomiak, by the way, auch auf den haben sich die Fans wirklich aktuell sehr stark eingeschossen. Das merkt man
zu Recht
in jedem Kommentar.
Da kann aber nur er was für und nicht die Fans.
Das ist so, das ist auch zu Recht zu kritisieren. Das haben wir ja auch ordentlich im Quick and Dirty kritisiert. Vor allem seine Jogging-Szene jetzt im Fürth-Spiel wird immer wieder betont. Was ich ganz witzig fand, der User Robby1896 hat auf X geschrieben, der unmögliche Torabschluss, weil, und ich fand, das passt einfach perfekt. Es beschreibt einfach perfekt, dass wir momentan einfach ein Torabschlussproblem haben. Aber ich würde es nicht am Stürmer festmachen, sondern an der Mannschaft und dem, was wir im Quick and Dirty schon angesprochen haben, nämlich den Willen, diesen unbedingten Willen, das Tor zu machen. Das muss nicht unbedingt ein Stürmer machen, das können auch andere Spieler. Und das fehlt aktuell noch ein bisschen.
Na, dann ist ja doch da zumindest ein bisschen was, wo man mir widerspricht, kann ich sogar folgen. Ferdi, jetzt brauche ich mal auf dich. Brauchen wir den 15-Tore-Stürmer, hat André recht?
wir brauchen den 15-Tore-Stürmer dann nicht, wenn die Flügelstürmer treffen. Also ich versuche so den Bogen zwischen allen zu schlagen. Ich bin nicht so der Fan von Mentalitätsdebatten, deswegen bin ich so halb bei John. Ich glaube nicht, dass den Spielern der Willen fehlt, Tore zu erzielen. Das würde ich 11 hochbezahlten Profis dann schon irgendwie zutrauen, dass sie darauf Bock haben. Aber ich glaube, dass ein paar Spielern die Fähigkeit dazu fehlt oder dass sie einfach nicht so sonderlich gut darin sind. Und wenn wir halt vorne einen Pichler drin haben und ich sehe den überhaupt nicht als Problem, ich finde, das ist einen unserer besten Spieler, dann brauchst du Flügelspieler, dann brauchst du generell Spieler drumherum, die die Möglichkeiten, die ein Pichler kreiert, dir dabei hilft, mit seinem Pressing, mit seiner Anspielstation, Ankerstürmerrolle, dass sie diese Chancen auch verwerten können. Und das richtet sich einmal an unsere komplette Offensivreihe, namentlich Bundu, Rochel, Chakru und Yokota. Die haben da alle Luft nach oben. Und ich muss zugeben, mir ist das, also wir sind nicht gut darin, Chancen zu verwerten. Wir haben 18,5 expected goals, wir haben nur 15 Tore geschossen, also wir haben die auch wirklich ein bisschen underperformed. Mir ist es als einzige Erklärung aber trotzdem ein bisschen zu dünn, muss ich sagen, weil zum Beispiel gegen Fürth reicht mir das als Erklärung nicht. Fürth hatte gegen uns mehr expected goals. So. Und ich habe schon auch den Eindruck, wir sind gut im Spiel mit dem Ball, wir könnten aber auch noch besser sein. Und wir könnten vor allem besser sein, wenn wir auf tiefstehende Gegner treffen. Und wir haben jetzt ganz viel über Hannover geredet, aber zu einem Fußballspiel gehören ja schon auch immer zwei Mannschaften dazu. Und ich glaube, eine Geschichte der letzten vier Spiele ist halt auch, dass Gegner inzwischen ein bisschen besser wissen, wie sie uns wehtun können, wie sie gegen uns eingestellt sind, was es uns schwierig macht. Und das hat die Hertha gemacht, Dresden hat es gemacht, Fürth hat es auf eine Weise gemacht. Da kommt schon auch eigene Inkompetenz dazu. Da kommt schon auch dazu, dass es uns jetzt super wehtut, dass ein Pichler fehlt, dass wir unsere Chancen besser verwerten können. Und ich glaube, früher oder später werden wir auch mehr Tore schießen, weil Expected Goals ist etwas, was nicht sonderlich, also Expected Goals und Tore nähern sich irgendwann aneinander an. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir das ganze Jahr über schlecht in der Chancenverwertung sind. Deswegen
finde ich total spannend, was Ferdi sagt, weil Expected Goals ist für mich die absolut bekloppteste Statistik, die ever eingeführt worden ist, weil das immer nur Quatsch ist. Hab noch nie ein Spiel gesehen, was einigermaßen da gepasst hat. Insbesondere, weil ja gar nicht das Expected Goals Wert entscheidend ist, sondern viel entscheidender ist ja der nicht zum Expected Goal gewordene Wert. Was wir an Flanken in aussichtsreicher Situation irgendwo an die Eckfahne geknallt haben oder sonst wohin, das ist ja niemals zum Expected Goal Wert gekommen. Hätte man aber viel, viel mehr draus machen müssen. Also der vorletzte Pass sozusagen. Also und da müssen wir, glaube ich, deutlich besser werden und auch effektiver werden. Aber ich wollte auf was anderes hinaus. Das, was du gesagt hast, Ferdi, da stimme ich zu. Ich habe noch eine andere Ansicht. Ich glaube, dass die letzten vier Spiele nicht gegen Mannschaften verloren gegangen beziehungsweise unentschieden gegangen sind, die uns gut gelesen haben und die gegen uns gut eingestellt waren. Sondern das haben wir gegen Mannschaften vergurkt, die nichts anderes können. Die können nichts anderes.
Hertha
kann was anderes. Fürth, nee, Bielefeld, Dresden. Die, also nicht. Hertha zu dem Zeitpunkt, als sie zu uns kam, konnte nichts anderes.
Moment, so, nein, sie können ja wohl was anderes.
Ja, ich sehe es anders. Ich sage dir, die sind alle an ihrem relativen Leistungsmaximum gewesen, in ihrer Taktik, mehr können die nicht. So, deswegen bin ich jetzt gespannt und dann werde ich vielleicht Lügen gestraft, aber ich bin gespannt. Weil jetzt kommen die Mannschaften, Braunschweig völlig außen vor, weil das ist ein Mentalitätsspiel, auch wenn Ferdi das Wort nicht mag. Aber Schalke, Darmstadt, Paderborn, das sind ja wohl die drei entscheidenden Spiele. Alles gegen Mannschaften, die vor uns stehen, beziehungsweise die Stand jetzt nach ganz oben auch wollen oder ganz oben mitspielen wollen. So, und die müssen auch spielen. Die können sich nicht wie Dresden da hinten reinigeln, in der 70. irgendeinen die Beine kaputt treten und dann mit 10 Mann den Bus parken. Das funktioniert gar nicht.
André, hast du die so ein Schalke-Spiel gesehen?
Ja, ich habe Schalke-Spiele gesehen, die können nichts. Ich verstehe gar nicht,
warum die da oben stehen. Welches Spiel hast du dann gesehen? Schalke macht genau das. Schalke macht 1:1 das, was du gerade beschrieben hast. Schalke steht hinten, 5-4-1, parkt eine Basse und dann spielen wir schnell nach vorne. Also Schalke wird genau der gleiche Gegner.
Schalke hat aber ab und an so Anwandlungen, wo sie versuchen zu spielen. Und da kriegen sie regelmäßig die Konter, da kriegen sie regelmäßig auf die Mütze. Das können die nämlich überhaupt nicht.
Ja, aber das wird gegen uns nicht passieren.
Und 90 Minuten lang den Bus parken kannst du halt nur, wenn du Dresden bist und zu 10 spielst. Das kann Schalke auch nicht auswärts in Hannover im Übrigen. Deswegen auf die Spiele bin ich maximal gespannt. Ich glaube, wir werden diese sehr erfolgreich bestreiten, weil uns diese Mannschaften besser liegen. Hilft uns aber nichts, weil in der zweiten Liga hauptsächlich Mannschaften spielen, die eher Typ Bielefeld, Typ Dresden, Typ Fürth sind. Aber wie gesagt, ich bin weiterhin positiv gestimmt.
Also ich bin erstmal, wenn du Quatsch erzählt hast mit dem, dass Hertha nicht mehr kann, folge ich dir dann deiner Konklusion. Das nämlich, und nicht Luca, Luca erzählt da Unsinn. Also es ist definitiv so, dass Schalke als Tabellenführer, Elversberg als Tabellenführer, Schalke als Tabellenzweiter, durchaus auch ansehnlichen Fußball spielen kann. Die sind nicht vergleichbar mit Dynamo Dresden und die sind nicht vergleichbar mit der Spielvereinigung Greuther Fürth. Sind sie in keinster Weise. Allein schon von ihren Spielanlagen nicht, allein schon von der Einzelqualität her nicht. Sie sind im Zweifel vergleichbar, dass sie ihr Heil erstmal in der Defensive suchen, aber auf einem völlig anderen Niveau. Deswegen teile ich komplett, was André sagt, wir haben die nächsten Spiele, Elversberg, Darmstadt, Schalke, das sind Gegner, da wird es vielleicht ein bisschen leichter für uns. Und ich habe dann noch die Hoffnung, und werde ich wieder ärgern, dass sie jetzt eben diese 5% wieder mehr geben, weil sie jetzt gemerkt haben, okay, es läuft nicht ohne diese 5%. Also, halten wir fest, wir sind grundsätzlich im Soll, es ist alles gar nicht schlecht, es ist aber erklärbar. Und es ist ein Abfall von den ersten zu den zweiten 4 Spielen. Und jetzt bin ich ein Freund davon, dass wir irgendwie regelmäßig sind, dass es schön ein Plus ist. Die ersten 4 Spiele top, die zweiten 4 Spiele nicht so gut. Also kommen jetzt wieder 4 gute Spiele. Und das bedeutet dann auch, dass wir ein Derby-Sieg haben werden. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Wunderbar. Erstmal vielen Dank für eure Expertise. Vielen Dank für eure Meinung. Vielen Dank, dass ihr euch diesen Thesen auch gestellt habt. Vielen Dank, John, dass du auch aus der Community Sachen, dass du da reinhörst. Wollen wir auch häufiger machen, dass da reingehört wird. Wir werden es also häufiger machen wollen, dass ihr auch zu Wort kommt. Und darauf freuen wir uns auch schon sehr. Wir werden auch in der kommenden Woche natürlich vor dem Schalke-Spiel euch nochmal auf das Schalke-Spiel vorbereiten. Aber, das sage ich jetzt schon mal, es wird auch beim Schalke-Spiel eine besondere Aktion geben. Auf diese Aktion werden wir nochmal hinweisen in einer besonderen Sondersendung. Und ihr werdet daran erinnert, was wir schon vor etlichen Folgen zur 300. Folge besprochen haben, als Tim hier zu Gast war. Tim wird berichten übrigens, wie es seiner Jessica geht. Der hat uns einen Gruß geschickt und wir werden das noch einmal zum Thema machen, quasi als Fortsetzung. Werden wir uns nochmal mit dem Thema MECFS befassen und Betroffene zu Wort kommen lassen. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. So, jetzt ärgert euch über uns, stimmt uns zu, reitet, wer hat hier die Meinungshoheit, wer war am stärksten heute Abend und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Vorwärts nach Weit. Aber bis dahin, denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal, euer Carsten Linke.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.